Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Sebastian, hast du das Spiel gespielt? Trial by Trolley?
Ja, habe ich.
Also ein Spiel mit zwei Schienen, mit moralisch schwierigen Fragen, wen man überfährt.
Und ja.
Stimmt meine Theorie, dass du der Einzige bist, den ich kenne, der nicht immer die offensichtliche Entscheidung wählen würde? Also die offensichtliche Entscheidung ist ja immer die Menge der Menschen.
Ja.
Leider.
Also bei Marvs Spiel ist es ja extra so gestaltet, dass die offensichtlichen Entscheidungen ausgesetzt werden können durch eventuelle Konsequenzen in einer Zukunft nach diesem Spiel. Das macht es irgendwie dann ein bisschen komplizierter. In gewissem Sinne ist das was Gutes. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Auf dem einen Gleis liegt Hitler, das ist nur einer. Auf dem anderen Gleis liegen 5.999.000 Menschen, die von Hitler später umgebracht werden. Die Zahl habe ich zufällig gewählt. Dann könnte ich ja theoretisch trotzdem die vielen Menschen überfahren, weil das eben weniger ist als die tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Gestorbenen oder Getöteten.
Genau. Und das heißt ja aber, dass der Faktor, der später mit reinkommen kann, auch wieder nur in Menschenmenge aufgewogen wird.
Ja.
In potenzieller Menschenmenge.
Ich habe gedacht, dass
du vielleicht auch manchmal, wenn du Zugfahrer wärst, sagen würdest, dieses kleine Hündchen, alle lieben das nur, weil es so süß ist, das finde ich richtig blöd, ich überfahre natürlich das Hündchen.
Ja, natürlich.
Also, ja.
Dadurch, dass es ein Spiel ist, wäre ich immer auf der Suche nach der lustigeren Lösung, aber tatsächlich haben wir die letzte Runde, die wir gespielt haben, da war Theo der Entscheider. Da hat eine von meinen Teamkolleginnen tatsächlich sozusagen die richtige Idee gehabt und hat auf unser Gleis noch Theos tatsächliches Haustier sozusagen draufgesetzt. Und Theo ist ziemlich unkompliziert über das andere Gleis gefahren. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, auf dem einen Gleis liegt Friedrich und auf dem anderen Gleis liegen 10 Leute, die ich nicht kenne, dann bin ich nicht rational genug, um zu sagen, scheiß auf Friedrich, das ist weniger. Ne? Ja. Also, man kann dann ja auch einfach, man ist dann auch ein bisschen egoistisch.
Ja, das ist die Frage, weil man ist auch in einer Gruppe, ne? Und muss ja auch in einer Gruppe, sagen wir mal, fällt es Leuten schwerer, egoistische oder moralisch angreifbare Entscheidungen zu treffen. Das heißt, einige Menschen, denke ich, versuchen dann auch, das am leichtesten zu verteidigende.
Ja, das stimmt.
Machen.
Ja, aber okay. Aber da schätzt du mich dann wiederum richtig ein. Am leichtesten zu verteidigen würde ich weniger interessant finden, sondern irgendwie am lustigsten. Ne? Das ist sozusagen das Lebensmotto. Was ist? Und von dem Hündchen bei dem Baby würde ich mich nicht ablenken lassen. Das ist richtig.
Ich hatte eine Runde, wo auf dem gegnerischen Gleis, wo ich wollte, dass das überfahren wird, waren alle Menschen unter 15. Alle. So, also wie will man das schlagen?
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann, jetzt will ich wissen, was du dazu sagst. Dann hatte ich den Modifikator gezogen. Machen immer ein Duckface. Für den Rest ihres Lebens.
Das muss bestraft werden, da hast du recht.
Da habe ich gedacht, stell dir vor, du lässt eine ganze Generation von Zombies, weil das ist ja verrückt, wenn alle die ganze Zeit Duckface machen. Eine ganze Generation von verrückten Zombies lässt du hier leben, wenn du die nicht überfährst. Das war mein Argument. Aber es hat nicht geklappt, weil so viele Menschen.
Krass, wir hatten auch in unserem Spiel, ich glaube, alle Menschen über 50. Da hatte ich mir so gewünscht, ich könnte der Zugfahrer sein. Alle Menschen unter 15, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, weil wir müssten jetzt sofort unsere gesamte Gesellschaft überdenken.
Mhm.
Bei allen Menschen unter 50 könnten wir sagen, ja geil, Rentensystem funktioniert einwandfrei.
Über 50, ja.
Über 50, genau. Alles ist gut. Aber bei allen Menschen unter 15 ist der Einschnitt echt viel, viel krasser.
Ja.
Ist viel schlimmer als alle über 50. Also für unsere Gesellschaft. Und dementsprechend vielleicht besser für unsere Gesellschaft, weil wir dann eine neue bauen. Nee, tun wir nicht. Wenn alle unter 15 tot sind, müssen wir nur Sozialversicherungssysteme überdenken. Alles andere machen wir so wie vorher. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen von einem Typen, der beschäftigt sich gerne mit Reptilien und anderen Tieren, kann das sehr enthusiastisch machen und oftmals erzählt er einfach über den Stammbaum sozusagen von verschiedenen Tieren. Aber er hat auch so eine kleine Serie, wo er versucht zu bewerten, welches das beste Haustier ist. Er nimmt sich mal ein Haustier und bewertet das so nach verschiedenen Kriterien. Und das war so lustig. Er hat seine eigenen Kinder vorgestellt als Haustier. Und es war so lustig, wie er das gemacht hat. Der hat richtig gut geschafft, einerseits sozusagen nichts Fieses über seine Kinder zu sagen und trotzdem eine ziemlich schlechte Bewertung zu geben. Aber das auch alles, er hat das irgendwie so, man hatte richtig das Gefühl, er spricht über Tiere. Das hat er richtig spitze gemacht. Und in einem anderen Video, das vorhin habe ich irgendwie gestern sowas gesehen, da hat er verschiedene Paarungsverhalten beschrieben. Und er hat uns erklärt, was Menschen in ihrem Paarungsverhalten, vor allem was den Dimorphismus angeht, also die einen sehen ganz anders aus als die anderen, was es bei Menschen so besonders macht. Und das war auch total spannend. Also es gibt ganz viele Tiere, wo das eine Lebewesen sich sozusagen mehr oder weniger opfert, um Nachkommen zu zeugen. Und der hat das aus einer trockenen biologischen Sicht heraus erklärt, warum bei Menschen eben in gewissem Sinne beide im Wettbewerb sind und umeinander balzen müssen. Das war echt spitze. Ich mag den Typen voll gerne. Clint's Reptiles. Der ist eine tolle Mischung aus lustig und schlau.
Ich habe gerade noch gedacht, wenn alle Menschen unter 15 weg sind, wie sich das in die Zukunft verschiebt, dann gibt es ja, wenn 30 Jahre später, gibt es ja niemanden zwischen 30 und 45. Was ja ein ganzer Marketingbereich ist dann weg. Eine ganze Produktgruppe hat keinen Sinn eine ganze Weile. Ne? Also du hast 15 Jahre lang eine Zielgruppe.
So lustig.
Für ganz viele Branchen. Ne?
Wie später. Die Änderung ist, dass Google seine Werbung an
Werbung oder Zahnersatz. Ne? Also ganze Branchen sind einfach Schluss, wenn 60 Jahre später gibt es einfach niemanden mehr, der Zahnersatz braucht. Für 15 Jahre lang. Oder so. Also durchschnittlich. Niemand mehr, der Mercedes kauft.
Na, ich glaube, das sind aktuell sowas wie 2 Milliarden Menschen. Ne? Überleg mal, wenn die Welt einfach 2 Milliarden Menschen weniger hat.
Unter 15. Unter 15 sind 2 Milliarden Menschen.
Ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Logisch. Ja.
Für die Natur 2 Milliarden CO2-Hurensöhne weniger. Das ist ganz gut.
Zwei Hurensöhne.
Ich mach schnell die Aufnahme an.
Und Töchter.
Ist schon.
Und
schon die ganze Zeit.
Genderfluide.
Also wenn alle Menschen unter 15 tot wären, dann hätten wir keine Turnschuhe und keine iPhones mehr.
Oder mehr für mich, iPhones.
Also keine neuen.
Es wär ja auch instant die gesamte Kinderindustrie weg. Es gäbe kein Paw Patrol mehr.
Wie soll sich Togo finanzieren, wenn sie kein Kinderspielzeug verkaufen können? Wir müssen 2-3 Jahre warten, bis die neuen Kinder wieder alt genug sind, auch kaufen zu können.
Ich glaube, katholische Priester hassen diese Karte auf jeden Fall.
Okay. Linda kommt heute nicht, richtig?
Weil du nimmst auf, ne? Deswegen, ich habe extra gewartet auf den Aufnahmeknopf.
Ja, natürlich. Das ist ein schöner Einstand
wenn der auch an ist.
Im Gespräch. Und ich suche mir jetzt mal die Themenliste raus.
Fitti, der Transporter, wie hoch ist denn der Laderaum hinten? Ist der unter ein, oder ist der 1,50? Ja, ne? Ja, wobei.
Tja, könnte knapp werden. Muss man wirklich nachmessen, das ist ungefähr in dem Dreh. Aber vielleicht
1,40 oder so. Meiner ist auf jeden Fall 1,50. Ja, okay. Mal schauen, vielleicht geht's auch mit meinem.
Geht's um die Heizpilze fürs Wochenende?
Ja, es gibt auch so andere, die mit Strom betrieben werden, die ein bisschen niedriger sind und kompakter. Und quasi Lieferungen sind immer das teuerste bisher in den ganzen Angeboten. Egal, wie nah weit die weg sind. Das eine ist irgendwie 35 Kilometer entfernt. Und der Typ meinte, ja, das sind ja auch jetzt schon 35 Kilometer, schon eine Menge. Ich dachte, hä? 35 Kilometer? Du wohnst auf dem Land. Ich dachte, das ist halt so
der Weg zum Einkaufen.
Kaffee morgens. Aber ja, genau.
Ich gehe Brötchen holen, wir sehen uns heute Nachmittag.
Zum Bäcker.
Ja. Hast du die Mautplakette? Ich gehe Brötchen holen.
Ich war am Wochenende bei meiner Schwester, die wohnt auch ziemlich ländlich. Schlimm ist es nicht, mit dem Fahrrad braucht man so 25 Minuten zu einem größeren Supermarkt. Aber die haben einen 24-Stunden-Supermarkt. Und das ist nicht ein Automaten-Supermarkt, sondern das ist ein echter Supermarkt, durch den du durchlaufen kannst, wenn du Mitglied bist. Und dann scannst du deinen eigenen Scheiß ein und dann wird es von deinem Konto abgezogen. Und der war so gut ausgestattet und zu ganz normalen Preisen. Das war richtig toll. Du musst einfach sozusagen, kriegst du eine Karte, mit der Karte geht die Tür auf und du bist ganz normal schön einkaufen. Finde ich toll.
Das ist kurz geil. Das
Einzige, was es da nicht gab, war Zigaretten, aber die wollte ich ja eh nicht. Aber ich habe mich so gefragt, so, was trauen die sich da reinzulegen?
Brauchst ja auch nicht.
Richtig.
Zu lange Pause.
Aber du siehst ja nachdenklich aus.
Nee, ich habe überlegt, wie man dieses Supermarktsystem sozusagen ausnutzen könnte. Also zum Beispiel, lässt dieser Supermarkt mehr als eine Person auf einmal rein, würde ich mich fragen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich habe nicht gesehen, da stand nichts dazu. Also kann ja sein, dass zum Beispiel man mit der Karte nur reinkommt, solange niemand anders gerade drin ist. Und müsste man sich in Acht nehmen, dass nicht irgendjemand irgendwie um die Ecke lauert und in dem Moment, wo die Tür aufmachst, schnell mit reinstürmt und alles klaut. Aber wie gesagt, das ist da auf dem Land in Niedersachsen, da gibt es nicht eine einzige böse Person, glaube ich.
Ja, außer allen.
Das ist wirklich abgefahren. Nichts ist abgeschlossen, alles steht einfach völlig frei rum. Man muss sich um gar nichts Sorgen machen. Fahrräder brauchst du nicht anschließen. Voll entspannt. Aber dann liegt natürlich nur daran, dass alle da so reich sind. Die brauchen keine Fahrräder klauen.
Ja, ich kenne es vom Land, dass man sowieso keine teuren Fahrräder hat, sondern einfach irgendeine Schrottschäse. Und alle haben 20 Schrottschäsen in ihrem
Schuppen.
In ihrem Schuppen. Also macht gar keinen Sinn, eine 21. da reinzustellen. Und dann kannst du dein Fahrrad klauen, weil du könntest es ja nie benutzen.
Das würde jeder sofort wissen, das stimmt.
Genau.
Also was machen wir?
Ist das nicht das von dem Schnitt, das Fahrrad?
Ich komme nicht vom Land, aber aus einer Kleinstadt und da wurde mir mein Fahrrad ganz regelmäßig geklaut und das war immer ziemlich flott wieder aufgefunden, weil das ungefähr so lief, wie du meinst. Meine Mutter ist oft einfach durch die Stadt gefahren und hat geguckt, wo mein Fahrrad ist.
Okay, das ist aber Diebstahl nicht mit einem B2B-Sharing-Konzept.
War einfach ein Kumpel von dir, der das immer wieder geklaut hat.
Nee, ganz im Gegenteil. Das war sogar mein Erzfeind in der Stadt in gewissem Sinne. Mit dem hatte ich andauernd Stress.
Der Erzfeind in der Stadt. Du kommst nicht vom Land, hast du gesagt, aber du hattest einen Erzfeind in der Stadt.
Er hat mir auf dem Weg nach Hause von der Schule manchmal aufgelauert und wollte mich mit seinen Kumpels verprügeln. Dann hat er im Schwimmbad immer auf mir rumgehackt. Das war so anstrengend.
Also hat der das Fahrrad immer geklaut.
Und wie wurde die Geschichte geklärt? Indem der Vater, der hat zufällig mal gesehen, wie der Typ, und das war so ein 13-Jähriger oder sowas, ja, wie der Typ versucht hat, mich zu schlagen. Ist dann ausgestiegen aus seinem Auto, hat den von seinem Fahrrad gezerrt, zu seinem Auto gezerrt und ihn auf die Motorhaube gehauen und ist dann weggefahren. Und dann war Ruhe. Völlig verrückt. Ein Erwachsener verprügelt ein kleines Kind.
Ja.
Aber der war sowieso irgendwie komisch.
Siehst du, dann weißt du auch, wieso er zu dir so war. Wie sehen die Themen aus?
Wir können nicht auf... Also Linda ist im Urlaub oder sowas?
Genau. Dann kommt eigentlich nur bitte über die Vor-Ort-Zentralgeschichte nochmal deutliche Ansage.
Okay, das möchte ich gerne mit euch besprechen. Wir haben vor einem Dreivierteljahr haben wir uns ein bisschen überzeugen lassen, dass einzelne Standorte sich, sagen wir mal, so eine Art Verwaltungs- oder Zentralperson oder sowas mit ins Team holen. Das waren drei Standorte, um zu gucken, ob das tatsächlich irgendwie teurer ist oder günstiger ist, ob das besser funktioniert oder schlechter funktioniert. Und wir hatten gesagt, wir testen das ein halbes Jahr. Und es wäre nur fair, wenn wir der Zentrale mit einer etwas neueren Aufstellung oder sowas die Möglichkeit geben, sich so reinzufuchsen, dass das nicht mehr notwendig ist, weil wir immer noch davon überzeugt sind, dass eine Zentrale, statt jeder Standort rechnet für sich ab, für uns notwendig ist oder der richtige Weg ist. Jetzt hat sich das Thema aber, weil wir uns nicht mehr darum gekümmert haben, wieder so ein bisschen verselbstständigt. Es gibt dann andere Standorte, die sagen, hey, könnten wir auch so machen. Und ich glaube, es ist nicht allen klar, dass das ein Testballon ist. Ich glaube, von unserem lieben Investor-Testballon. Und ich möchte gerne zwei Dinge. Ich möchte gerne erstens im Deutschland-Team sagen, das nochmal erklären, dass das ein Test ist. Und damit alle nochmal wissen, das ist nicht der Standardweg, den man gehen kann oder eine von zwei Optionen, die man gehen kann. Und zweitens möchte ich unbedingt anfangen, irgendwie so eine Art Auswertung zu machen. Aber ich habe überhaupt keine Idee, wie man die Auswertung macht. Der ganze Test bringt ja nichts, wenn wir dann einfach so tun, als wäre nichts. Ich weiß aber nicht, wie so eine Auswertung tatsächlich funktioniert. Und der einzige Ansatz, den ich habe, ist, den Workload der zuständigen Zentralperson zu vergleichen mit dem Workload einer Zentralperson, die für einen Standort zuständig ist, der nicht noch eine extra Abrechnungsperson bei sich hat. Und ansonsten halt nur individuelle Gespräche mit den involvierten Menschen. Weil es ist so weich, so ein wenig messbar. Jetzt bin ich fertig.
Du hörst mal Friedrich oder ich?
Das ist nur ein Satz. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand einen Plan für den Test hatte, als das Ding eingeführt wurde. Jetzt kannst du.
Kann es sein, dass das Johannes war, der nicht mehr da ist? Das Kaninchen, der hat ja auch die Gruppe damals gemacht.
Ja.
Der ist nicht mehr da, es müsste also, aber ja, grundsätzlich bin ich total bei dir, Sebastian, absolut. Wir haben ja jetzt auch, die Zentrale hat sich ja schon so sehr verändert, dass es eine konkrete Zentralperson für den Standort gibt. Und es wäre jetzt einfach interessant zu wissen, was wäre denn, wenn die Zentralpersonen, die jetzt am Standort arbeiten, direkt quasi im Standortteam und dort administrative Tätigkeiten, Dokumentation und sonstiges erledigen. Das sind erstmal diese Aufgaben, die dann von einer Zentralperson übernommen werden müssten. Und ist das nicht eh das Konzept, das wir gerade haben? Nämlich in der Zentrale gibt es eine Person konkret für jeden Standort, die Abrechnung und Administratives macht. Dann stellt sich die Frage, was machst du dann mit den Personen, die dort Zentralarbeiten machen? Wäre natürlich spannend die Frage, können die nicht in der direkten Versorgung arbeiten dann? Oder in der indirekten Standortleitung und in der Familienversorgung tätig sein? So wie ihre KollegInnen. Ich meine, das hatten wir damals nicht zur Voraussetzung gemacht, ne, dass die Person, nach der man sucht, auch solche Dinge tun sollen könnte oder irgendwann. Das wäre natürlich damals sinnvoll gewesen. Was natürlich nicht, wenn man jetzt ein Szenario zu Ende denkt, also mal angenommen, wir würden jetzt tatsächlich feststellen, die Aufgaben, die jetzt aktuell von den Personen im Standort übernommen werden, sind eigentlich genau das, was die individuellen Zentralpersonen mit dem Standort machen, in den Standorten, wo es keine extra Personen gibt, dann könnte man das ja übertragen einfach. Dann müsste die Person entweder in die Zentrale wechseln oder keine Ahnung.
Wir hatten damals darauf plädiert, dass wenn diese 6 Monate rum sind, dass dann auf jeden Fall Platz innerhalb des Standorts ist für eine Rollenveränderung der Person. Allerdings sind solche Dinge natürlich dann auch so ein bisschen eingeschliffen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, eine Person, die für einen Standort vor allem Administratives macht und sagt, so jetzt bist du Standortleitung und machst nicht mehr Administratives, das geht nicht von heute auf morgen. Man könnte höchstens sagen, aus der Zentrale könnte man sagen, bitte übernehmt mehr Abrechnungs- und Verwaltungsangelegenheiten und der Person am Standort sagen, bitte gib die mit der Zeit immer mehr ab. Das wäre der einzige Weg, wie man das tatsächlich umwandeln könnte. Jedenfalls hat das nichts mit der Absage für diese beschäftigte Person zu tun. Das hatten wir eindeutig festgemacht.
Also ich würde die involvierten Leute mit reinholen. Wir haben zwar die Problematik, dass natürlich alle Beteiligten sagen werden, dass das toll ist, weil sich niemand darauf konzentrieren kann, den Unterschied auszumachen in der Effizienz. Das, glaube ich, geht nicht, aber dafür sind wir dann eben wieder da. Aber wir müssen wenigstens rausfinden, was war nach den 6 Monaten nochmal geplant. Ich glaube, dass da auch mehr Leute involviert waren als Johannes. Die hatten ja richtig eine Gruppe, wo sie das alles...
Na, Lisanne und Linda auf jeden Fall, oder Standort Dresden und Lisanne auf jeden Fall auch. Die hatten nämlich extra Personen dafür.
Wir haben es mindestens 2 Mal besprochen für mindestens 2 Stunden und da gab es auch Aufnahmen zu. Ja.
Also die Gruppe gibt es noch, man könnte also tatsächlich als ersten Schritt die Gruppe nochmal zusammentrommeln. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass die meisten Menschen nicht einen weiteren Termin brauchen. Also ich glaube, es juckt mich mehr unter den Fingern als den Menschen.
Ja, klar.
Um mein Thema 1 abzuschließen, für euch wäre es in Ordnung, wenn ich das Konzept sozusagen nochmal im Deutschland-Team erkläre mit der Motivation, dass wir die Frage, hey, kann ich das auch haben, erstmal weiter entgehen.
Ja.
Kannst du für mich nochmal wiederholen? Was kann
ich das? Ich hole mir gerade von euch die Erlaubnis, dass ich auf das auf die Themenliste für das Deutschland-Team schreibe nochmal, dass ich nochmal erkläre, was das ist, das Konzept nochmal sozusagen für alle verständlich mache und dann aber auch gleichzeitig irgendwie dazu sage, und weil es ein Test ist, heißt das jetzt, möchte ich bitte, dass ihr versteht, dass das für andere Standorte im Moment nicht machbar ist.
Ja,
okay. Sehr gut. Das mache ich jetzt sofort, sonst vergesse ich das. Damit ist für mich Teil 1 erledigt, Teil 2 der Auswertung ist noch nicht erledigt, aber sollten wir vorher ein Auswertungskonzept erarbeiten, das würde uns erlauben, vorbereitet zu sein und nicht ein ergebnisloses Gespräch zu führen, oder sollen wir erstmal einfach alle zusammenrufen und uns ein kleines bisschen Meinung abholen? Oder soll es in Einzelgesprächen stattfinden? Ich würde auch zu jeder einzelnen involvierten Person einmal hingehen und sagen, wie ist deine Erfahrung und war es das Geld auch wert? Darum geht es ja letztendlich irgendwie.
Ja, so könnte ich dir jetzt aufschreiben schon, die Auswertung.
Ja, das ist...
Wissen wir doch, wie es ausgeht. Also es gibt ja nicht einen einzigen Grund, warum irgendjemand sagen sollte, nee, geht so. Weil es ist gar nicht möglich, das Verhältnis von wie viel das gekostet hat und die Effizienz mit einzubeziehen in die Entscheidung. Es ist einfach zusätzliche Prüfarbeit, die funktioniert ja, dadurch, dass eben Dinge etwas genauer werden. Und dadurch werden, selbst wenn wir 10 Leute an einem Standort dafür einsetzen, würden Leute ja sagen, ja toll, ist toll, funktioniert das.
Mal angenommen, ich wende mich an einen der Teststandorte und sage und stelle die Frage dann stattdessen anders und sage, was würde passieren, wenn wir jetzt die Rollen wieder trennen? Eure zuständige Zentralperson macht jetzt so schnell wie möglich alle Verwaltung und eure zuständige Verwaltungsperson macht jetzt so schnell wie möglich nur noch typische Standortleitungsaufgaben.
Ja, das war ja auch zur Entlastung. Also würden Leute sagen, ja, schafft die Zentrale das denn überhaupt?
Genau, das wäre die Frage, mit der man ja auch reingehen kann.
Ja.
Sind diese Aufgaben, was macht ihr und ist das, was ihr macht, von der Zentrale zu bewältigen, von dem, wie die Zentrale aktuell aufgebaut ist, mit dieser Person zuständig für den Standort und dann natürlich auch in der Verlässlichkeit und in der Qualität, wie es die Person vor Ort tut. Ich denke, das ist möglich. Und die zweite Frage wäre dann, kann die Person, die die Zentralaufgaben übernommen hat am Standort, auch, möchte sie auch typische Standortlandesaufgaben übernehmen? Das wäre natürlich toll. Da könnte man nämlich einfach mal so den Standort vergrößern. Dann hatten wir mehr Kapazität in der Standortleitung.
Das wäre sozusagen unser Ansatz, um überhaupt mehr Argumentation reinzubringen. So, wir wollen jetzt in eurer Standortleitung mehr Kapazitäten schaffen.
Ja. Und wir haben uns entschieden. Ne? Das war damals, wir haben uns für die Zentralisierung entschieden, der administrativen Tätigkeiten über die Standortleitungstätigkeit hinaus. Und das konnten wir dann zu einem Zeitpunkt X damals nicht mehr stemmen, weil die Zentrale zu klein war für den Workload, den es gab. Und das war bei einigen Standorten so, hat das zu so viel Stress geführt, dass wir da für diese Zeit testweise zur Entlastung diese Zentralperson am Standort quasi dann gesagt haben, dann mach das, weil das die Anfrage war. Und jetzt kann man aber sagen, gut, die Notstandzeit ist vorbei. Das müsste man natürlich, und das wäre, glaube ich, wichtig, bevor das dann irgendwo ohne Kontext irgendwo hingelangt, dass das nicht für zusätzlichen Stress sorgt. So, Friedrich und Sebastian wollen uns jetzt mehr Arbeit geben oder so. Ne? Das wäre natürlich eine katastrophale Message, aber wir sind in einer Größe und in einer so diversen Truppe unterwegs, dass das durchaus passieren kann.
Ja.
Deswegen, das wäre auch vorher nochmal mit Julie vielleicht kurz zu besprechen. Ja. Oder vielleicht mit der Zentrale selbst. Oder mit allen irgendwie. Ja, einfach die Abstimmung muss halt da sein, dass sich keiner hintergangen, überlaufen, überfordert, übergangen. Und was auch immer noch für Gefühle hat, fühlt.
Ja,
also jetzt habe ich ja sozusagen noch gar nicht behauptet, dass die Idee schlecht sei, sondern ich habe behauptet, dass bevor sie sich verselbstständigt, wir unser Projekt bewerten müssen.
Und dass wir auch, also, na gut, nee, muss man nicht. Aber wieso muss das eigentlich von dir quasi ausgehen und nicht von den Standorten, die das haben? Aber gut, das ist ja ist auch egal.
Ja, das geht jetzt von mir aus, weil mir das Thema einfach wieder aufgekommen ist und ich das gerne mit euch bequasseln wollte. Und das geht nicht von den Standorten auf, weil es ein bisschen viel verlangt ist, von einem Standort zu sagen, auch weißt du, die eine Person, die da Aufgaben macht, eigentlich brauchen wir die so nicht mehr machen. Können wir jetzt anders machen. Also
nee, so meine ich das gar nicht. Es wurde ja sich dafür entschieden. Es war gesagt, das ist halt eine Notmaßnahme und es war eigentlich ein limitierter Zeitraum und eigentlich sind alle ja angehalten, dazu darauf zu achten. Aber es ist mehr so, es ist halt gefühlt die Verantwortung jetzt von einer Person, die diesen Bedarf nicht direkt konkret selbst hatte, das wieder zur Sprache zu bringen. Und im schlimmsten Fall erstmal initial auch vielleicht der Buhmann zu sein. Dabei ist das ja da sind ja alle gleich verantwortlich eigentlich dafür. Aber ist doch egal.
Jetzt habe ich dich besser verstanden.
So funktioniert das halt. Also es ist gar keine Kritik an dir, im Gegenteil. Es ist ja gut, dass du das aufbringst. Ich habe es ja auch schon wieder für dich verdrängt. aber es sollte ja eigentlich nicht die Verantwortung sein, weil da habe ich das Gefühl, dann könnte wieder so ein Gefühl entstehen, dass wieder jemand kommt und jemand was überstülpen will. Weißt du? Dabei war das ja gemeinschaftlich abgesprochen.
Okay.
Und in der Verantwortung der Standorte eigentlich sagen, so, wir machen jetzt mal Bilanz und sprechen mit der Zentrale und so weiter. Ja. Aber für die nächsten Mal, wenn wir sowas machen, vielleicht, dass man das klarer macht. Naja. Blabla. Einfach um Hierarchiegefühlen vorzubeugen. Sowas kann immer schnell entstehen dabei.
Und das ist unter Umständen gar kein schlechter Übergang zum nächsten Thema auf der Liste, das von mir kommt. Wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich dieses Thema gleich einfach beginnen.
Ja. Yeah.
Eine hierarchiearme und demokratische Organisation kann ja trotzdem Prozesse haben, auf die sie sich festlegt. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass wir uns an gewisse Prozesse halten, damit wir erstens im Notfall nicht sozusagen vor dem Nichts stehen Das bedeutet, gar nicht mehr wissen, wie ein Standort arbeitet. Also niemand weiß, wie ein bestimmter Standort arbeitet, weil es einfach keine festen Prozesse gibt. Da kann man sich nicht gegenseitig vertreten und nur sehr schlecht gegenseitig helfen. Dadurch, dass wir aus Angst vor einem Hierarchiegefühl so oft betonen, naja, du entwickelst schon deine eigenen Methoden, laufen wir in meinen Augen Gefahr, jedenfalls habe ich das ein, zweimal beobachtet, dass Absprachen und Prozesse nicht gemeinsam geändert werden, sondern dass man sich an diejenigen Absprachen und Prozesse nicht hält, die einem nicht gefallen. Und das ist in begrenztem Maße auch irgendwie in Ordnung. Wir sagen ja auch immer Regeln, an die man sich nicht halten muss. Aber mir geht es eben nicht um Regeln. Mir geht es bei Regeln, an die man sich nicht halten muss, geht es um Kram, den man sich mal ausgedacht hat und den man jetzt sozusagen wie so eine Regel vorlegt. Aber bei Prozessen und Absprachen geht es mir eben darum, dass wir gemeinsam etwas absprechen und uns dann aber auch allesamt an diese Prozesse halten. Und ich habe das Gefühl, dass in dem Bereich, in dem ich viel tätig bin, eben sich das stattdessen als Erlaubnis wahrgenommen wird, mach einfach, wie auch immer es dir gefällt. Und ich habe dieses Thema aufgeschrieben aus zwei Gründen. Ich nenne keine Namen, aber ich habe zwei verschiedene Situationen erlebt, wo wir ziemlich eindeutig etwas beschlossen hatten und dann Einzelpersonen gesagt haben, okay, mache ich aber völlig anders. Und in dem einen Fall hat mich das auch sehr viel Arbeit gekostet, das wieder rückgängig zu machen, weil natürlich genau das Negativste passiert war, nämlich sämtliche Informationen, die in einem Fremdsystem steckten, wären dann eventuell verloren gewesen. Ließ sich retten mit Arbeit, aber wir waren sozusagen ziemlich nah dran an dem Worst Case und dann wäre tatsächlich für den betroffenen Standort sehr, sehr viel Nachholarbeit gewesen. Die hätten in dem Moment von vorne angefangen. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Kommunikation sagen, die demokratischen Entscheidungen gelten dann für uns alle. Also in kleinen Dingen, mach's wie du möchtest, in größeren Dingen, von denen andere abhängig sein könnten, halte ich an unsere demokratischen Absprachen. Dann haben wir keine Hierarchie und trotzdem feste Prozesse. Und eure Gedanken dazu interessieren mich sehr.
Ja, ich denke, Hierarchie hat erstmal nichts damit zu tun, wie viele Regeln es gibt, an die man sich halten muss. Weil so wie du es jetzt genau sagst, wenn die Regeln alle gemeinschaftlich beschlossen wurden, gibt es ja niemandem, der einem das befohlen hat. Man hat sich darauf geeinigt. Deswegen, es stimmt, dass man erstmal intuitiv denkt, dass es hat was mit Hierarchie zu tun. Alles muss ich hier genau so machen, wie diese Vorgabe mir das sagt. Aber das hat gar nichts mit Hierarchie zu tun, würde ich sagen. Es ist nur die Frage, wie diese Vorgabe entstanden ist. Das hat mit Hierarchie zu tun. Aber selbst wenn jeder einzelne Schritt, jede Handbewegung von mir vorgegeben wäre, könnte es immer noch ein komplett hierarchiefreies Unternehmen sein, wenn jede Handbewegung gemeinschaftlich beschlossen wurde, oder? Sehe ich das falsch? Hast du ja auch so gesagt. Also habe ich auch so verstanden. Wollte es nur mal so richtig auseinanderkriegen. Hat gar nichts miteinander zu tun. Und dann wäre ich einverstanden, würde mich fragen, wie man das hinkriegt, weil ich denke, wir haben das schon öfter mal versucht. Und wir haben uns auf, also da müsste es sozusagen eine Unterteilung geben zwischen allen Dingen, die verbindlich so gemacht werden müssen und allen Dingen, die dir eine Inspiration geben. Wie setzt man das durch ohne Kontrolle? Also Kontrolle kommt ja nicht in Frage, glaube ich. Man müsste dann eben immer in dem Moment, wo gesehen wird, okay, dadurch ist ein Fehler entstanden, der Person sagen, das war aber eine Vorgabe. Und dann? Die Person ja sagen, ja, habe ich aber anders gemacht. Ich bin gerade nicht 100% sicher, ob ich nicht dieselben Gespräche dann führe.
Nur die Frage gibt es, ob es Gründe für diese Vorgabe gibt, die vielleicht auch gar nicht mal so, also ein Beispiel, was du jetzt hattest, was dann klang wie, wir haben Daten außerhalb des Systems, in anderen Tools quasi, mit denen wir arbeiten. Keine Ahnung, Familieninformationen, Mitarbeiterinformationen und so weiter, in welchen Workflow-Charts und so weiter. Und da könnte man, also da gibt es ja auch das Argument, dass das irgendwie potenziell ein Sicherheitsrisiko ist. Ich weiß nicht, ob das so ist oder ob das Quatsch ist. Oder ist es dafür halt dann, wenn man das machen will, muss man halt nur Synonyme nehmen an Namen und an Nummern und weiß ich nicht was. Also es ist ja, also wir müssten mal konkretere Beispiele. Es ist ja nicht so, dass es überall so ist. Es ist ja sicherlich, kann man das feststellen, in bestimmten Bereichen, in dem trotz einer gewissen ursprünglich mal suggerierten Einigkeit Dinge anders gemacht werden, dramatisch anders. Und vielleicht muss man über diese Beispiele dann konkret sprechen und schauen, ja, und dann dieses Beispiel konkret anschauen. Ich glaube, pauschal kann man da nie eine Aussage wirklich treffen. Also außer es kommt drauf an. Das wird dann immer das Ergebnis sein. Und jetzt bei außerhalb, alle Informationen sind außerhalb in anderen Systemen. Du hast dann noch Trello und dann hast du noch Asana und dann hast du noch, weiß ich nicht, noch eine Google Doc, was du teilst und oder zwei.
Und das ist die Regel, keine Daten dürfen außerhalb des Systems geschrieben werden. Das wäre meine erste, also wäre auch meine Lieblingsregel. Keine Daten außerhalb des Systems. Keine Listen.
Jetzt ist die Frage, wieso?
Und was auch immer alles.
Jetzt ist die Frage, wieso? Warum ist das richtig? Nicht, weil du sagst sicher nicht, weil das ist ja dann Hierarchie, sondern das hat ja irgendwelche Gründe.
Ja.
Und die sind dann bis, ja, genau.
Okay, also sind wir jetzt in der Entscheidungsfindung, also nicht jetzt hier, sondern wie würde die Entscheidungsfindung aussehen? Ich müsste mit diesem Antrag möglichst viele Menschen davon überzeugen, sodass wir einen Konsens schaffen können, dass wir das jetzt als unseren Standard definieren. Und dann dürfte auch keine Person mehr außerhalb irgendwelche Daten niederschreiben.
Das wirkt für mich
jetzt. Das würde uns doppelt so effizient machen, übrigens.
Denke ich auch. Vergesst nicht, dass viele von diesen Dingen eigentlich sozusagen schon in place sind und das jetzt neu beantragen zu müssen, fände ich ein bisschen ungewöhnlich. Also eigentlich würde ich sagen, wenn du eine bessere Idee für einen Prozess hast, wie zum Beispiel, wir schreiben die Daten jetzt alle in eine Excel-Tabelle, ich mache extra ein dummes Beispiel, damit sich niemand angesprochen fühlt, das System kommt weg, alles kommt in eine Excel-Tabelle, dann wäre das ja eine Änderung im Vergleich zu vorher. Wir haben ein Datenschutzkonzept und diese Änderung müsste ja von der Person dann sozusagen erstmal beantragt werden und dann könnten wir zu einem neuen Konsens kommen. Jetzt nochmal sich den Konsens dafür zu holen, dass wir Daten nur ins System schreiben, ist für mich irgendwie auch so ein bisschen weiße Flagge schwenken.
So, das steht schon in der Wiki, ne? Den Konsens
müssen wir. Ich meine auch nicht, dass wir das jetzt neu. Es geht mir auch nicht darum, dass wir jetzt einen neuen Antrag dafür stellen, sondern darüber haben wir ja schon gesprochen. Es ging mir darum, darüber zu reden, was machen wir denn, wenn wir das feststellen, damit es keine Hierarchie ist. Es sollte halt egal sein, ob Friedrich das sagt, Anna, die das sagt, oder ob Bäcker Achim, bei dem du jeden Morgen deinen Kaffee holst, der irgendwie mitkriegt, was du da machst, sagt, dass du das in andere Systeme schreibst, ist nicht gut und nicht richtig und ich kann dir sachlich erklären, warum, obwohl ich nichts mit diesem Laden zu tun habe. Und dann haben wir halt auch die Sicherheit, dass Vorgaben, die wir als Organisation treffen, die ja dann durch Einzelpersonen meistens logischerweise, wie das im Leben ist, es braucht immer Menschen, die vorangehen und sagen, folgende Idee, ich hole mir ein kleines Team und dann stelle ich es groß vor und dann haben wir einen Konsens. Das hat häufig auch das Gefühl, Spiel bringt das mit, dass die einzelne Person das entschieden hat. Und das muss halt ausgehebelt sein. Dabei helfen halt einfach sachliche Argumentationen bei genau diesen Fragestellungen. Ne? Deswegen wollte ich konkret über ein Beispiel reden. Dass wir dafür grundsätzlich ja schon, dass wir darüber schon gesprochen haben, dass es keine Systeme außerhalb des Systems geben soll. Klar, es gibt natürlich Gründe, warum die da sind. Und die müsste man dann jedes Mal mit, oder die müsste man halt tatsächlich jedes Mal diskutieren. Das hört ja auch nicht auf. Also ich glaube, das ist auch eine Illusion, weil Demokratie lebt davon, dass sie immer wieder gechallenged wird und sich die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt, dass diese Diskussionen halt immer wieder mal geführt werden und andere dann andere Ideen haben und die müssen dann wiederum eingefangen werden durch den Sachverstand, den sie dann bekommen und dann von selbst quasi im besten Fall ja selbst den Schluss ziehen. Ich habe drüber nachgedacht mit allen Argumenten. Ich werde es logischerweise in Zukunft nur noch im System machen. Das war ja total dumm, was ich da letztes Jahr gemacht habe. Das muss quasi der Anspruch sein.
Theoretisch würde das ja bedeuten, negativ ausgedrückt, die Menschen überprüfen sich gegenseitig und dann gibt es am besten noch Denunzianten, also oder in einem System, wo es niemanden gibt, in dessen Richtung man denunzieren kann, gibt es dann halt einen Pranger und gemeinschaftlich entscheiden, dass wir die Person in Pranger stellen. Es gibt noch eine Alternative, nämlich gibt es einzelne Verantwortungsbereiche innerhalb dieser Organisation und diese Verantwortungsbereiche können in meinen Augen sehr gut diejenigen sein, die eine Ansage machen und auch im Zweifelsfall sozusagen, wie sagt man das? Naja, wenn sie was beobachten, was dazu nicht passt, dann sagen, nee, halt, so war das nicht abgemacht. Also wenn zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte sagt, ich verstehe überhaupt nicht, wie das sein kann, dass hier alles in einem Google-Doc steht und für alle öffentlich ist, dann spricht er als Datenschutzbeauftragter. Und wenn jemand anders Datenschutzbeauftragter sein möchte, ist das ja auch in Ordnung, können wir auch noch entscheiden. Aber der Verantwortungsbereich müsste ja eigentlich schon reichen, um dann in dem Moment eine gewisse hierarchische Macht zu haben, aber nicht, weil das der große Chefmann ist oder die große Cheffrau, sondern weil das der Verantwortungsbereich ist und die Person dafür verantwortlich ist, dass das richtig läuft. Wenn der Datenschutzbeauftragte und der Geschäftsführer die gleiche Person sind, macht es das schwerer, sehe ich ein. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, wo es sich nicht so doll mischt. Genauso wie wenn Theo kommt und sagt, euer Kostensatz passt nicht, wir müssen ihn anpassen, dann spricht er auch nicht als großer Chefmann, sondern als derjenige, der sich damit beschäftigt.
Aber es sollte ja egal sein, wer die Person halt ist, indem man nicht nur sagt, das ist nicht richtig, sondern eben sagt, weil oder denn. Und das dann, ne? Und dann ist es halt egal. Und das ist wichtig bei diesen Gesprächen, dass man immer die sachliche Argumentation mitliefert und das auch jedes Mal eine Überprüfung natürlich ist der eigenen sachlichen Auffassung, vermeintlich sachlichen Auffassung.
Liest sich ja gar nicht aus, was ihr sagt. Muss beides klappen.
Ja, wenn du irgendwann nicht mehr sachlich mitlieferst, in den Personen keinen Kontext gibst, sondern sagst, ich bin Datenschutzbeauftragter und quasi, also als Beispiel jetzt mal, egal wer diese Person ist, ich bin Datenschutzbeauftragter, als Datenschutzbeauftragter sage ich dir, das ist nicht richtig, mach das anders, dann ist das immer nicht genug.
Ja.
Sondern immer muss noch ein Weil, denn schau mal, wenn man hier, überleg mal da, folgendes, die Person hat halt die Kompetenz. Und sie sich in diesem Bereich, weil sie sich damit beschäftigen darf.
Oder? Also die allermeisten Menschen hier sind ja sowieso sehr große Weil-Menschen. Wir tendieren ja alle dazu, 5 Sätze mehr zu sagen, als notwendig wäre. Wenn man in so einer Situation wäre, also ich mache wieder ein fiktives Beispiel, ich gehe rüber zu meiner Kollegin und sie hat sich alle Passwörter, die sie hat, auf einen Zettel geschrieben und in ihr Laptop reingelegt. So. Und wie soll ich jetzt eine Person zum Beispiel davon überzeugen, den Status nicht auf ein, oder die Namen der Menschen und deren Status nicht auf Post-its zu schreiben, wo man das wunderbar zusammenkleben kann? Und guck mal, diesen in Beziehung, geht ja schneller als eine Beziehung im System zu erstellen, die man dann auch wieder deaktivieren muss und so weiter, ne? Also, das ist schwer, die Person davon zu überzeugen. Das kann man eigentlich nur mit so einer Art Ansage. Naja, so müssen wir das machen. Und dann kann man immer noch ziemlich viel Weil hinterher schieben, aber man argumentiert dann, mach dir das Leben bitte ein bisschen schwerer, weil, und glaub mir, dein Leben wird dadurch später einfacher sein. Und dieses Glaub mir ist dann wieder kein Argument mehr, sondern das ist dann mehr so eine Vertrauensfrage.
Ja gut, da haben wir zum Beispiel das Correctbook ja auch für, jetzt in dem Beispiel mit den Post-its, ne? Leute, die was aufschreiben müssen schnell, nehmen wir den Correctbook. Schreib's da rein. Kann man weglöschen. Also kann man dann rauswischen.
Dafür aber das Correctbook wäre für den Fall, den ich beschreibe, nicht die richtige Lösung, denn auf dem Correctbook kannst du dir Notizen machen, aber das ist genauso schlimm, wie auf dem Post-it Notizen zu machen. Mir geht es gerade gar nicht um Zettelverschwendung, sondern mir geht es gerade darum, dass die Daten nicht im System sind und die Person könnte dann, keine Ahnung, schlechte Laune kriegen, nicht mehr hier arbeiten wollen und alle anderen sind dann voll im Arsch. Oder sie könnte auch einfach nur kurz überfordert sein und Hilfe brauchen, aber es geht nicht, weil alles steht nur in dem Correctbook. Das Correctbook ist in dem Fall nicht die richtige Lösung. Ich will auch gar nicht so viel über Post-its reden, aber mehr so über das Prinzip. Ich finde, wir verwechseln sozusagen die Selbstständigkeit der einzelnen Menschen oder wir legen zu doll den Fokus auf die Selbstständigkeit der eigenen Menschen im Vergleich zu der Verantwortung gegenüber den Kollegen und Kolleginnen. Und Verantwortung gegenüber den Kollegen und Kolleginnen kann manchmal anstrengend sein. Da muss man sich damit etwas befassen, was einem eigentlich nicht so richtig mega Spaß macht. Aber das ist es wert.
Echt nicht so leicht, weil zu 100% habe ich ja vorhin gesagt, davon überzeugt, dass das viel effizienter und geiler für alle wäre. Aber diese Freiheit jetzt zu geben, sie funktioniert ja auf eine andere Art und sie hat Nachteile, aber sie hat mit Sicherheit auch Vorteile. Also dieses Gefühl von Freiheit und sich den Arbeitswege selber gestalten zu können und so, hat ja auch Vorteile und wir sind bis hierhin gekommen mit diesem Konzept. Ich habe eine Vorstellung davon, welche Nachteile genauere Vorgaben auch haben könnten. Kann ich gar nicht einschätzen im Moment.
Der Vorteil, der für mich hier im Vordergrund steht, ist eigentlich das Abwenden eines Nachteils, nämlich die mehr als eine Situation, wo 5 Menschen aufgeschmissen waren und einem Standort nicht helfen konnten, weil die Daten dort nicht vorlagen. Und das ist schon mehr als einmal passiert und das könnte auch noch schlimmer werden sozusagen.
Ganz konkret arbeiten wir jetzt auch an der Stelle der Springer-Person, ne, die in der Lage ist, in Standorten, in denen gerade Not ist, einzuspringen und dort kurz- und mittelfristig das gesamte Geschäft mit zu übernehmen, vollumfänglich. Und wenn wir aber dann sagen, jeder Standort kann seine eigenen Prozesse und Workflows und Programme und Zugänge und so weiter haben, dann viel Spaß der Springer-Person, jedes Mal sich die 7 neuen Zugänge zu besorgen und zu verstehen, wie eigentlich der Workflow in dem Standort ist. Weil hier funktionieren Familienaufnahmen und Beziehungen herstellen völlig anders als dort und da auch wiederum anders als bei den beiden davor. Aber wieso hilfst du mir? Die Organisation muss mir doch kurzfristig helfen. Wie kann das sein? Ja. Aber damit verschaffe ich natürlich eine riesen Eintrittsbarriere. Also ein Beispiel, wo uns das komplett auf die Füße fällt. Jeder Standort macht es anders. Und du musst erst mal 3 Wochen hospitieren in einem Standort, bevor du da irgendwie einen Anruf tätigen kannst. Völlig übertrieben gesagt natürlich. Aber wenn es einheitlich ist, ist das viel, viel einfacher, kurzfristig auch zu helfen. So einheitlich im Sinne von dem, was unser System kann. Nun kenne ich natürlich nicht die Standardarbeit. Also ich bin jetzt nicht lange nicht mehr in einem Standort. Ich weiß nicht, welche was das System alles nicht kann, was absolut zwingend notwendig ist, um vernünftig arbeiten zu können.
Ich wäre ja total Botschafter auch dafür, ne? Es ist ja genau das, was ich mache, wo Leuten dann immer so auffällt, wow, das kann das System auch und ach krass, ich kann ja damit wirklich alles machen, was ich woanders gerade mache, nur halt alles an einem Ort, voll unkompliziert, ist schon super. Muss ich mich jetzt komplett umgewöhnen. Ist eigentlich auch richtig dämlich, dass wir es 2 Jahre durchgehen lassen, bis dann endlich der Termin kommt. Also eigentlich kommt er beim Onboarding ja auch schon, aber da wird es noch nicht ernst genommen und das ist auch viel zu viel, was man im Onboarding auf einmal lernt. Also mein Punkt ist, ich glaube, wir brauchen das nicht zu einem Gespräch, ob oder so machen. Ich glaube, es muss ein, dürfen wir bitte das zu einer, können wir uns bitte alle gemeinschaftlich absolut darauf einigen, dass es keine Daten mehr außerhalb des Systems gibt. Und was, also ich sag extra Daten, ne? Weil es gibt ja Dinge, die machen mit Fremdsoftware Sinn, wie zum Beispiel einen Brainstorming für ein neues Projekt oder so. Das lässt sich im System nur ganz schwer abbilden. Da kann man dann natürlich die Mindmap-Software, die man da hat, danach das Bild runterladen und dann auch irgendwo ablegen. Aber irgendwie, genau, mein Punkt ist, lasst uns direkt mit diesem Antrag, und zwar nicht mehr so, das ist jetzt der Vorschlag oder so, sondern das ist jetzt absolut Richtlinie und wer da noch nicht ist, kriegt von uns kurzfristig Termine, um sich komplett darauf umzustellen.
Das finde ich schon mal einen sehr guten Schritt. Ich möchte aber auf das Beispiel Mindmap jetzt unbedingt eingehen. Es gibt natürlich Werkzeuge, mit denen sich eine Mindmap viel besser erstellen lassen als mit unserer Standard-Programm-Suite. Ich möchte aber, dass wir uns dann gemeinsam für alle entscheiden, dass das jetzt zu unserer Standard-Software-Suite gehört. Wenn das wirklich wertvoll genug ist, dass es für alle sinnvoll ist, dann kann das zu unserem Standardprozess gehören. Dann wird es aber auch vernünftig ausgerollt. Die Tendenz dazu, sich für alles das genau praktische Tool rauszusuchen, das ist ja genau das, was zu dieser Zersplitterung führt. Wenn wir zum Beispiel uns alle gemeinsam entschieden hätten, lass uns Trello benutzen für unsere Arbeit, dann wäre das für mich auch irgendwie okay. Aber ich möchte nicht, dass 7 oder so zufällige Personen auch bei Trello Daten einpflegen.
Aber warte mal, jetzt gehen wir auf das Beispiel Daten ein, ne? Man darf dann in der Mindmap keine Daten hinschreiben. Mir geht es ja tatsächlich um diese Differenzierung. Alles, was Daten ist, muss ins System. Und nur alles, was davon ab... Also du kannst ja nicht Marina erzählen, sie muss den Flyer jetzt im System machen. Es muss ja Fremdsoftware genutzt werden für bestimmte Aufgaben, die gar nicht anders möglich sind, wo aber auch keine Daten hinkommen, die einfach gebraucht werden, weil man jetzt gerade... Genau, eben Brainstorm zum Beispiel.
Okay, aber...
Was gibt es noch für Beispiele? Aufnahme. Ich kann ja auch keine Audioaufnahme machen ohne eine Fremdsoftware.
Richtig, ich habe ja auch...
Deswegen müssen nur 5 Leute Audioaufnahme machen.
Ich habe ja auch kein
Problem mit
Fremdsoftware, sondern ich möchte, dass wir uns dann immer sozusagen auf eine bestimmte Sache einigen und die dann auch über die GmbH eingekauft werden kann und der GmbH zur Verfügung steht. Wenn Carina jetzt auf einmal nach Mexiko zieht, dann müssen wir mit den Flyern von vorne anfangen. Das ist auch unpraktisch.
Wenn also es gibt einen Firmenaccount, es gibt natürlich auch nichts gegen einzuwenden, aber die Mindmap-Software jetzt für 100 Leute zu buchen, kostet ja einfach 5.000 Euro im Monat. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Es gibt dann einen Firmenaccount. Damit bin ich vollkommen einverstanden. Und trotzdem wird es häufiger, wir werden viel häufiger brainstormen als manche andere Personen, weil unser Job das einfach beinhaltet.
Genau, ich möchte nur, es muss auch nicht immer gleich für 100 sein, obwohl ich sagen würde, wenn es für Standort X nützlich ist, warum sollte es für Standort Y dann nicht nützlich sein? Man muss auch nicht auf einmal allen Leuten aufzwängen. Man kann es auch Stück für Stück. Wer es braucht, hat es. Und wer es nicht braucht, hat es nicht. Das geht bei manchen Produkten sogar sehr einfach, Nutzer hinzuzufügen und wieder wegzunehmen. Ich möchte aber, dass es immer vorher abgesprochen ist. Ich werde ab jetzt folgende Software benutzen. Bitte richte die so ein, dass ich die mit meinem Fünfer-Team, die am Flyer arbeiten, benutzen kann. Und dann mache ich das sehr gerne.
Und ich finde, da muss es halt die Rückkopplung immer geben. Also wir dürfen ja auch nicht so arrogant sein zu glauben, also dass dieser Wunsch oder diese Forderung, alles mit System, dass das lösbar ist, weil wir haben ja einfach nicht alle Funktionen, die man nutzen kann, so geil und vielleicht auch noch gar nicht alle im System. Aber wie du sagst, Hiti, es gibt ja genug Funktionen, die gehen, die man benutzen könnte, an die keine Sau kennt. Und wir müssen natürlich, und das ist ja klar, dafür offen sein, wenn man jetzt sagt, das geht nicht mehr, könnt das dann nicht mehr in einem Fremdsystem machen. Und dann sagen die Leute aber, naja, ich muss aber das mindestens benutzen, denn folgende Funktion, die für relevant ist für die Arbeit, bildet das System einfach nicht ab, ist hier nicht zu machen. Nochmal Beispiel aus meiner Arbeit. Ich kann eine GUV mit allem, was ich dafür brauche, können wir aktuell noch nicht herstellen, die ich bearbeiten kann. Haben wir keine Möglichkeit. Müssen wir programmieren, haben wir ja angefangen, ist ein Riesenunterfangen, geht aber gerade noch nicht, also muss ich Excel benutzen. Natürlich muss ich Excel benutzen. Wenn wir jetzt sagen, Theo darf kein Excel mehr benutzen, dann, naja, dann können wir es lassen. Weil unser System hat überhaupt in keinster Weise diese Funktion. Und wenn mit dem Argument hat natürlich niemand was entgegenzusetzen. Denn ja, dass es gemacht wird, ist hochrelevant. Das System kann sich, das heißt, wir müssen uns überlegen, können wir das ins System jetzt einbauen? Und solange das nicht passiert ist, brauchen wir das System, brauchen wir die Fremdlösung quasi dafür. Und die ist in dem Fall Excel. Ja, ist klar. Und genauso geht das ja für Word. Das ist nicht, das ist quasi immer die Frage, die sich dann stellen muss. Ich denke schon, dass dann manche Tools verschwinden können. Oder dass wir dann uns einigen, dass wir merken, folgende Funktion ist nicht da. Folgende Fremdsoftware-Lösung gibt es, die genau diese Funktion gerade perfekt für uns erfüllt. Hier machen wir einen Firmenaccount und das nutzen dann alle. Und das kennen auch die Leute. Und dann ist es auch einfacher, als Beispiel Asana-Board von Hamburg nach Dresden, nach Essen zu wechseln, weil alle das Gleiche benutzen. Alle mit dem gleichen Flow, ich kann mich überall besser reinarbeiten, ich kann überall direkt unterstützen, weil es eine Softwarelösung gibt für die Funktion oder zwei oder drei, aber sie ist halt im Unternehmen für eine bestimmte Funktion gibt es halt dann die Softwarelösung, die wir noch nicht haben.
Dazu habe ich zwei Punkte, oder vielleicht sogar drei. Das erste ist, dass wir uns dann aber auch einigen müssen, dass das nur gilt für Produkte, die etwas können, was unser System gar nicht kann und nicht, die es besser können. Microsoft To-Do kostet zusammen mit ein, zwei anderen Sachen zusammen, kostet 3 Euro mehr pro Monat und kann To-Dos besser als unser System. Aber die ganzen To-Dos sind dann nicht im System und das ist für mich, und dass es irgendwie eleganter ist und schöner programmiert ist, wundert mich überhaupt nicht. Das ist ja nun mal auch Microsoft. Aber das ließe sich leicht argumentieren, naja, unser System kann gar nicht so richtig gut To-Dos, also nehme ich jetzt ein anderes Programm. Muss auch nicht Microsoft sein, ist mir egal. Und außerdem, würde ich trotzdem versuchen, diesen Software-Blumenstrauß so klein wie möglich zu halten. Es gibt nämlich nicht nur die Frage, kann ein Stück Software eine Aufgabe gerade besonders gut, sondern ist diese Aufgabe überhaupt insgesamt notwendig? Brauchen wir die wirklich? Ist diese Aufgabe es wert, gemacht zu werden mit dem richtigen Programm, um wirklich ein weiteres Programm unserem Software-Blumenstrauß hinzuzufügen. Und mein letzter Punkt, entschuldige Friedrich, ich weiß, du hast das, aber ich hätte mir sonst was aufschreiben müssen, ist, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir ein Konto, ein Business-Konto zum Beispiel, immer gleich mit 5 Leuten teilen können. Ne? Die ganzen Business-Produkte arbeiten nun mal irgendwie pro Nutzer und die sind nicht so blöd, dass sie nicht mitkriegen, dass man sich ein Konto teilt. Wir sehen das zum Beispiel in unserer Google-Adresse. Die wird immer mehr verwendet für alle möglichen Sachen, inklusive für Sheets und so weiter. Das war ursprünglich nur zum Kontakte teilen. Und ihr merkt ja selber im Alltag, das ist mega anstrengend, dass sich ganz, ganz viele Leute ein Google-Konto teilen, weil es dafür einfach nicht gemacht ist. Also ich fasse das nochmal zusammen. Blumenstrauß klein halten, nur Programme hinzufügen, die unser System gar nicht kann, oder nur Funktionen buchen, die unser System gar nicht kann. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, als es jetzt hier in diesem Gespräch wirkt, weil wir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht lange mit sozusagen privaten Tests und Teilaccounts und sowas durchkommen werden, sondern dass wir da ziemlich schnell an die Grenze kommen. Wir müssen da wahrscheinlich mehr als einen Platz kaufen.
Für mich ist, ich glaube, wir haben da ungefähr die gleiche Herangehensweise und das muss als ganzer Antrag rein. Also es ist in unserem System darstellbar, auch wenn schlechter, bitte. Übers System, es ist nicht darstellbar, Fremdsoftware, aber hier noch eine kleine Nuance von meiner Seite, nicht den Firmenaccount sofort mit allen teilen oder dann eben so und so viele User, versuchen das so klein wie möglich zu halten, wäre mir schon wichtig. 3 Leute, die Canva nutzen, müssen auch nicht mehr sein. So. Außer es ist komplett kostenlos natürlich über Indeed.
Ja, ich bin auch nicht auf der Suche, danach möglichst 1000 Plätze zu kaufen. Genau. Ich würde dann eben sagen,
dann würde das als Mitfaktor mit einbeziehen in unsere
Konzept. Ja. Also zum Beispiel wäre dann mein erster Schritt, dass ich nochmal nachfrage, wer alles bei Canva angemeldet ist und dann diese Person alle in ein Businesskonto integriere. Und das sind dann wahrscheinlich 5. Und dann ist das Thema hoffentlich erstmal erledigt. Und dann vielleicht noch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wenn ich jetzt unbedingt was von Canva brauche, das nicht heißt, dass ich jetzt meine eigene Lizenz brauche, sondern ich kann auch jemanden fragen, ob der es gut für mich macht.
War dein Ursprungsantrag oder der Thema war ja gar nicht genau das. Wir haben uns jetzt auf ein Beispiel fokussiert.
Wir sind zu dem Beispiel Software gekommen, weil euch allen natürlich aufgefallen ist, worüber ich tatsächlich spreche. Aber ich habe das absichtlich prinzipiell ausgedrückt, weil es mir tatsächlich darum geht, um das Prinzip dahinter. Ich möchte, dass Arbeitsprozesse insgesamt sozusagen nach dem gleichen System funktionieren. Wir arbeiten immer so, dass all unsere Kollegen und Kolleginnen jederzeit von uns übernehmen könnten, auch weil sie die Prozesse schon kennen.
Ja, das muss auch der Standard sein, weil die sehr starkes Argument, dass eine Überforderung ja entsteht, weil man denkt, dass man nicht gehen kann, weil man ja alles im Kopf hat. Und niemand kann einen vertreten. Dann ist das der Antrag? Hast du das jetzt als Thema mit auch schon mit im Deutschlandteam? Nee, oder sollte man das noch mehr vorbereiten? Man muss sich viel mehr vorbereiten, glaube ich. Dass man gleich die Vor- und Nachteile, könnte sogar ein Austauschteam sein. Mit der Frage im Raum, ist es möglich, dass wir, ja, diese drei Punkte, die wir gerade genannt haben, dazu umsetzen bezüglich Software als Beispiel. Kleine Nachteile und eine kleine Diskussionsgruppe.
Ist doch geil. Ich schreibe es für den 22. ins Deutschlandsteam, ne? Dann haben wir sozusagen gedacht, wenn man es fertig vorbereitet sein muss.
Okay. Für die Aufnahme war es das von meiner Seite. Ich hätte noch was anderes. Was Persönliches.
Was Persönliches?
Einfach nicht für die. Für diese Zugfahrt.
Ach so, dieser komische Juckreiz, von dem du erzählt hast. Okay, das heißt, wir haben jetzt keine Themen mehr, die auf die Aufnahme, sondern ich mache die Aufnahme gleich aus.
Yes.
Dann wünsche ich allen Menschen, die an dem Rest dieses Teams nicht teilnehmen können, einen wunderbaren Tag.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.